Deutschlandfunk Kultur Weltzeit.
Hallo, am Mikrofon begrüßt Sie Margarete Wohlan. Heute geht es bei uns um Kaliningrad. Beim Konflikt zwischen Russland und dem Westen spielt die russische Exklave eine besondere Rolle. Dort stehen sich lokale und nationale Interessen gegenüber, und zwar auf beiden Seiten.
Die grenzübergreifende Zusammenarbeit wurde, toi toi toi, noch nicht angetastet. Auch wenn wir einander viele Vorwürfe machen, so bleiben die Gelder dafür erhalten. Vielleicht, weil diese Programme immer ziemlich pragmatisch waren. Es geht darum, gemeinsame Probleme zu lösen. Wenn Sie das Wasser im Kaliningrader Teil des Kurischen Haffs klären, wird es auch im litauischen Teil und in der Ostsee sauberer.
Sagt Alla Ivanova, Ministerin der Kaliningrader Regionalregierung für internationale Zusammenarbeit. Und sie hofft damit auch, dass sich die Inhalte gegen die große Politik durchsetzen. Bei den vielen Konfliktpunkten, die es zwischen Russland und dem Westen gibt, Stichworte dazu, der Krieg in Syrien, der Giftanschlag gegen den ehemaligen russischen Doppelagenten Skripal, der Krieg in der Ukraine, also bei diesen vielen Konfliktpunkten ist das Dreiländereck Kaliningrad etwas aus dem Blick geraten. Dabei kann man hier wie unter einem Brennglas das ganze Ausmaß des Konflikts beobachten. Gesine Dornblüt ist von Litauen über Kaliningrad nach Polen gereist, auf der Suche nach Antworten dafür, wie es sich dort lebt.
Hallo. Labadena. Tape, tape. Tape. Ja, so Jona, tape.
Jonas Ochmann ist im Stress.
Ja.
Der Schwede lebt seit 10 Jahren in Litauen. Er ist Dokumentarfilmer, 50 Jahre alt, hat eine Familie zu versorgen und außerdem hat er ein zeitraubendes Ehrenamt. Er organisiert Hilfe für die Ukraine, Medikamente und Kleidung für die Zivilbevölkerung im Donbass, Fernzielrohre, Helme, Nachtgläser für die Kämpfer.
Putin kommt und der wird nicht in Krim in Ukraine also bleiben. Wenn Putin dort erfolgreich wird, kommt er hier. Ganz einfach. Putin braucht Kriege. Putin ist Krieg.
Blue Yellow heißt die Organisation, in Anspielung auf die Farben der ukrainischen Fahne. Für die Balten sei es lebenswichtig, die russische Aggression in der Ukraine aufzuhalten, glaubt Ochmann. Seit 2014 hat er Spenden im Wert von 500.000 Euro in die Ostukraine geschickt. Litauens Präsidentin hat ihn für seine Verdienste um Litauen ausgezeichnet.
Für uns, also ich bin Schwede, aber ich wohne hier und für die Leute, die hier wohnen, das ist natürlich, was passiert jetzt in Ukraine und Russen, das ist natürlich gefährlich, recht gefährlich. Hier verstehen Leute, was Okkupation bedeutet, was Russland bedeutet, was Russland machen kann. Für uns, also das ist eine Frage von Leben und Tod, ganz einfach.
Im Baltikum ist die Angst vor Russland groß. Die drei Länder bilden eine Art äußeren Zipfel der EU und der NATO. Litauen, das westlichste der Länder, verbindet nur ein schmaler Streifen von nicht mal 100 Kilometern mit dem NATO- und EU-Partner Polen. Zugleich hat Litauen eine rund 250 Kilometer lange Grenze mit der russischen Exklave Kaliningrad und eine noch einmal doppelt so lange Grenze mit dem eng mit Russland verbündeten Weißrussland. Das Verteidigungsministerium in Vilnius ist ein weiß-gelber Säulenbau, wie er in vielen Ländern der ehemaligen Sowjetunion zu finden ist. Verteidigungsminister Raimundas Karoblis fasst die Bedrohung in Zahlen.
Russland hat mehr als 100.000 Soldaten an der Grenze zu Estland und Lettland stationiert. Russland hat seine erste Garde-Panzerarmee reaktiviert. Sie ist stark und gen Westen ausgerichtet. Es geht um uns. Sie sind in der Lage, innerhalb von 24 bis 48 Stunden einen Angriff auf uns zu beginnen. Sie nutzen neue Technologien wie Drohnen. Und die Geschwindigkeit, mit der sie Soldaten verlegen können, ist auch sehr hoch.
NATO-Militärs haben ausgerechnet, dass russische Truppen im Falle eines Krieges innerhalb von 60 Stunden bis nach Tallinn und Riga vordringen könnten. So schwach seien baltische Verteidigungskräfte. Das ergab ein Planspiel vor 2 Jahren. Um Russland abzuschrecken, hat die NATO mittlerweile multinationale Kampftruppen in der Region positioniert. in den drei baltischen Ländern und in Polen jeweils rund 1000 Soldaten. In Litauen wird die Gruppe von der Bundeswehr geleitet. Umfragen zufolge begrüßen 80% der Litauer die Präsenz der deutschen Soldaten. Sie fühlten sich nun sicherer, meint Karoblis. Doch er warnt, Russland bedrohe nicht nur das Baltikum. Er verweist auf die Iskander-Raketen, die Russland in seiner Exklave Kaliningrad stationiert hat. Kurzstreckenraketen, die mit Atomsprengköpfen ausgestattet werden können.
Sie können auch Deutschland und den Süden von Schweden erreichen.
Der Bahnhof von Vilnius. Zweimal täglich hält hier ein Fernzug von Moskau nach Kaliningrad. Reisende mit russischem Pass können Litauen ohne Visa passieren. Eine Transitregelung macht es möglich. In Vilnius steigen aber auch einige Litauer zu. Alla fährt seit 15 Jahren regelmäßig dienstlich nach Kaliningrad. Sie ist Juristin, um die 50, und arbeitet im litauischen Außenministerium.
Früher haben wir immer zuerst auf die Gesundheit angestoßen. Jetzt trinke ich immer zuerst auf den Frieden.
Präsident Russischen Föderation, Wladimir Wladimirovich Putin.
Ortswechsel. Kaliningrad. Das Regionalbüro des russischen Staatsfernsehens WGTRK. Ein schlichter, flacher Betonbau. Auf dem Dach weht die russische Fahne. Auf den Gängen Linoleum. Nikolai Dalgatschow, der Leiter des Regionalbüros, sitzt in seinem Büro und schaut fern. Live in Moskau hält sein oberster Dienstherr, Präsident Wladimir Putin, eine Rede. Er spricht von Frieden und will ihn mit Waffen sichern. Und er droht. Putin lässt ein Video abspielen. Dalgatschow horcht auf. Eine schwarz-weiß karierte Rakete startet im Video senkrecht in den Himmel. Dann ein Schnitt zu einer Animation. Ein roter Punkt fliegt um den Erdball, geht auf der anderen Seite des Globus nieder. Die Reichweite des neuen Systems sei praktisch unbegrenzt, sagt Putin. Sarmat sei eine sehr bedrohliche Waffe, kein auch noch so gutes Raketenabwehrsystem könne sie aufhalten. Putin referiert weiter. Ein neues Video, ein neuer Raketentyp. Dieses Mal atomar betrieben. Niemand auf der Welt besitze etwas Vergleichbares, führt er weiter aus. Vielleicht irgendwann, aber bis dahin hätten seine Leute bestimmt etwas anderes erfunden.
Er gibt den Russen die Sicherheit, dass es bei uns keinen Krieg geben wird. Und wenn es ihn doch geben sollte, werden wir ihn gewinnen. Deshalb stellt sich für Russen die Frage nach einem Krieg in Kaliningrad einfach nicht.
Nikolai Dalgatschow lächelt. Er ist 37 Jahre alt, wurde in Kaliningrad geboren. Sein Vater kam 1945 mit der Roten Armee in die Stadt. Hinter dem Schreibtisch hängt ein Putin-Porträt, montiert in eine rote Fahne. Dazu der Spruch für ausgezeichnete Kampfbereitschaft.
Nehmen Sie diesen Vergleich. Es ist das Gefühl eines selbstsicheren, aufgepumpten Muskelprotzes, der mit einem Gewehr in der Hand auf die Straße geht und dort nur Leute sieht, die kleiner sind und bestenfalls Bretter in der Hand haben. Es gibt nichts, wovor wir Angst haben müssten.
Warum dann die Entrüstung in Moskau über die NATO-Truppen in Polen und in Litauen?
Es geht um politischen Respekt uns gegenüber. Die Truppen sind ein Signal an Russland. Die Amerikaner rücken ihr Raketenabwehrsystem und ihr Militär näher an uns heran. Und auch Deutschland ist mit seinen Soldaten dichter bei uns als je zuvor.
Die Menschen im Kaliningrader Gebiet sind trotz all der Drohgebärden vergleichsweise entspannt. Vormittags in der Kleinstadt Gusjew, dem ehemaligen Gumbinnen, etwa 120 Kilometer von Kaliningrad und 40 Kilometer von der Grenze nach Litauen entfernt. Eine Wohnung in einem Plattenbau. Hier trifft sich der Altenkreis der evangelischen Kirchengemeinde. Drei Frauen sprechen über Handarbeit. Sie nähen Stofftaschen und verkaufen sie als Souvenirs an deutsche Touristen. In den Sommermonaten kommen vor allem alte Leute, Vertriebene aus Ostpreußen. 1 bis 2 Busse seien es pro Woche, erzählt Tamara Salavjova.
Wir haben einen Plan erstellt, wer die Ware liefert, wer die Taschen näht. Alles ist fertig. Wir haben ausreichend Stoff. Wir haben Farben gekauft. Jetzt müssen nur noch mehr Touristen kommen.
Die Frauen reden über Krankheiten, über das Wetter, über die Zukunft der Gemeinde. Über Raketen, die NATO, über eine militärische Bedrohung reden sie nicht. Galina Magaldadze.
Ich habe nicht gehört, dass das jemand diskutiert hätte.
Dabei ist die Grenze gleich nebenan.
Ja, im Fernsehen reden sie darüber. Hier aber sprechen wir überhaupt nicht darüber. Alle schweigen dazu. Und wir fahren ja auch nach Polen, nach Deutschland, ich persönlich mit meiner Familie. Wir haben Visa beantragt. Ich war auch einmal in Litauen vor nicht allzu langer Zeit. Die Leute sind sehr freundlich zu uns. Was sie im Fernsehen zeigen, die Politik, das ist etwas ganz anderes.
Aber auch die Regionalregierung in Kaliningrad tritt, verglichen mit der aggressiven Kreml-Rhetorik, gemäßigt auf. Die Politiker hier bemühen sich, ihre Region offen zu halten, werben um ausländische Investoren und Touristen. Alla Ivanova ist Ministerin der Kaliningrader Regionalregierung für internationale Zusammenarbeit. Und das heißt vor allem für Zusammenarbeit mit den Nachbarregionen. Die EU und Russland fördern grenzübergreifende Projekte in Polen, Kaliningrad und Litauen. Es geht um Denkmalpflege, um Kläranlagen, um Artenschutz zum Beispiel. Das gemeinsame europäisch-russische Programm existiert seit mehreren Jahren. Ivanova betreut die russischen Antragsteller.
Die grenzübergreifende Zusammenarbeit wurde, toi toi toi, noch nicht angetastet. Auch wenn wir einander viele Vorwürfe machen, so bleiben die Gelder dafür erhalten. Vielleicht, weil diese Programme immer ziemlich pragmatisch waren. Es geht darum, gemeinsame Probleme zu lösen. Wenn Sie das Wasser im Kaliningrader Teil des Kurischen Haffs klären, wird es auch im litauischen Teil und in der Ostsee sauberer.
Ivanova hat ihren Posten seit 8 Jahren. In der ersten Zeit wurde die Zusammenarbeit der Nachbarländer immer enger. 2012 trat ein kleiner Grenzverkehr zwischen dem Kaliningrader Gebiet und dem polnischen Masuren in Kraft. 2016 aber kündigte Polen die Regelung, begründete das Aussetzen des kleinen Grenzverkehrs damals mit Sicherheitsbedenken vor dem bevorstehenden Papstbesuch und dem NATO-Gipfel. Alla Ivanova vermutet andere Gründe.
Die Leute, die nach Polen fuhren, die Familien in den Autos mit Hunden, der Oma, dem Opa, die haben das Bild gestört, dass Russland das absolut Böse ist und bekämpft werden muss. Naja, vielleicht ist das auch eine Verschwörungstheorie und stimmt nicht.
Die Kaliningrader Regierung möchte, dass der visafreie Grenzverkehr wieder aufgenommen wird. Ivanova sieht nichts, was Russland tun könnte, um das Vertrauen der polnischen Regierung wiederzugewinnen. Die Krim der Ukraine zurückgeben? Sich aus dem Donbass zurückziehen? Niemand habe das Recht, so etwas zu fordern, meint sie und bläst Luft durch die Nase.
Das wäre eine Einmischung in die inneren Angelegenheiten Russlands.
Auf der Alltagsebene läuft der Austausch mit Polen indes auch so weiter, trotz der Visapflicht. Bartoszyce in Polen, 20 Kilometer hinter der russischen Grenze, rund 25.000 Einwohner. Im Restaurant zum heiligen Nikolaus serviert Marzena Wołoch Hausmannskost. Pierogi, Riesenteigtaschen gefüllt mit Schinken, Pilzen und Käse.
Wir haben Speisekarten auf Russisch. Manchmal kommen den ganzen Tag über nur Gäste aus Russland. Sie sind für uns sehr, sehr wichtig. Wir schätzen sie. Die machen keine Probleme, sind immer zufrieden und lächeln.
In Bartoszyce und den Nachbargemeinden haben die Bewohner sogar Unterschriften gesammelt, in der Hoffnung, dass der kleine Grenzverkehr wieder aufgenommen wird und es für die Russen wieder einfacher wird, nach Polen zu reisen. Die Besucher aus Kaliningrad sind ein Wirtschaftsfaktor. Sie kaufen im Discounter in Bartoszyce ein, besuchen den Aquapark bei Danzig, verbringen Wochenenden am Meer. Zugleich stehen rund 100 Kilometer entfernt auf polnischem Boden die multinationalen Kampftruppen der NATO unter der Führung der USA. Die Polen begrüßen das, genauso wie die Litauer die Anwesenheit der deutschen Soldaten in ihrem Land. Vor dem Restaurant zum heiligen Nikolaus steht Zbigniew, Rentner, Ende 70, lebendige Augen.
Ja, du meinst, dass das lучше нам, поэтому что
Ich denke, das ist besser für uns, denn ich weiß, was die Russen in der Ukraine gemacht haben. Sie haben ihr die Krim abgenommen. Sie sind in den Donbass einmarschiert und das, obwohl sie den Ukrainern vorher, im Tausch gegen deren Atomwaffen, in einem internationalen Vertrag Unabhängigkeit zugesichert hatten. Die Russen sind einfach gekommen und haben ihnen das weggenommen. Sie können auch zu uns kommen.
Er möge die Russen wirklich, betont Zbigniew. Er war selbst mehrfach zu Besuch in Kaliningrad.
Dass das russische Volk keinen Krieg will, weiß ich. Aber ich weiß nicht, was Putin und die russischen Generäle wollen. Die Sowjetunion wiederherstellen? Es gibt sehr viele Waffen, Atomwaffen. Die Iskander-Raketen hier in der Nähe. Putin muss ja nur einen Knopf drücken und es gibt Krieg. Aber ich glaube, die Wahrscheinlichkeit ist gering.
Glaubt und hofft der Rentner Zbigniew aus der polnischen Stadt Bartoszyce, 20 Kilometer von der russischen Grenze entfernt. Zugeschaltet ist Carsten Schmiester, unser Korrespondent in Schweden, zuständig auch für Estland, Lettland und Litauen. Hallo nach Stockholm.
Hallo, ich grüße Sie.
Herr Schmiester, die Balten haben Angst vor den Russen, genauso wie die Ukrainer und die Polen. Wir haben das eben im Beitrag gehört. Die Gründe dafür sind historisch. Russland ist eine Besatzungsmacht gewesen, liegen aber auch in Russlands aktuellem Verhalten bezogen auf die Krim und die Ostukraine. Auch das klang im Beitrag von Gesine Dornblüt an. Letztes Beispiel, die 19 Kilometer lange Brücke von Russland zu Krim, die vor 2 Tagen eröffnet wurde. Deswegen ist die NATO verstärkt dort präsent, seit ungefähr der zweiten Jahreshälfte 2016. Was hat das gebracht, Herr Schmiester?
Das hat zumindest den Esten, den Letten und Litauern das Gefühl gebracht, dass die NATO tatsächlich zu ihrem Beistandsversprechen steht. Es gibt ja den berühmten Artikel 5, der diesen Beistand ganz klar formuliert. Aber es war vorher immer so die Frage, unterschwellig bei den Balten: Wir sind 1,5 Millionen Letten, vielleicht 1,3 Esten, knapp über 3 Millionen Litauer. Wenn Russland uns angreifen sollte, wird die große NATO tatsächlich einen größeren Konflikt, vielleicht einen Krieg riskieren für ein paar Millionen Menschen. Da waren Zweifel. Nun hat die NATO beschlossen, wir bauen dort multinationale Verbände auf, jeweils um die 1000 Mann bis zu 1500, Polen auch mit dabei, in Litauen unter deutscher Führung, unter Führung der Bundeswehr übrigens. Und das hat man als Zeichen gewertet, dass das eben nicht nur Lippenbekenntnisse sind, sondern dass wirkliche Soldaten da sind, teilweise mit schwerem Gerät. Die Bundeswehr ist mit Marder-Schützenpanzern da, mit Leopard-Kampfpanzern auch. Das ist faktisch ein Zeichen, emotional sicherlich fast noch bedeutsamer als militärisch, denn militärisch sind 1000, 1500 Mann und ein paar Panzer lachhaft. Aber die Leute wissen ganz genau, dass das für Russland als möglichen Aggressor ganz klar machen würde: Man kann nicht einfach mal eben dort so einmarschieren, wie das in der Ukraine gewesen ist, und die anderen gucken weg.
Herr Schmiester, ist denn die Angst tatsächlich nur historisch begründet? Also das sind ja alles Mitgliedstaaten des ehemaligen Ostblocks, um die es hier geht. Aber ich habe auch gelesen, dass Finnland sich bereits 2016 besorgt gezeigt hat über die militärischen Drohgebärden Russlands. Immerhin hat dieses Land 1300 Kilometer Grenze mit Russland. Also kann man die Russen tatsächlich, wollen die da einwandern, wollen die besetzen, wollen die größer werden?
Das glaubt niemand wirklich, denke ich mal. Allerdings gibt es ständiges kleines Säbelrasseln, Provokationen, die ganz klar von Russland ausgehen. Es fliegen sehr gerne Kampfflugzeuge der Russen zumindest nahe an die jeweiligen Lufträume heran. Da gibt es gezielte Annäherungen auch im internationalen Luftraum an Maschinen der NATO. Es ist so ein bisschen Katz-und-Maus-Spiel. Man schaut auch immer mal wieder, wie fit sind eigentlich die Esten, die Finnen, die Letten, die Litauer, aber sogar auch die Schweden, was die Abwehr angeht. Selbst Schweden ist betroffen. Wir hatten hier kürzlich den Fall, dass ein russisches Flugzeug zu dicht an den schwedischen Luftraum rankam. Es hätte eigentlich die schwedische Luftwaffe aufsteigen müssen mit einer Alarmrotte. Die haben es schlicht verschlafen. Das hat hier in Stockholm extreme Wellen geschlagen, weil sie gesagt haben, was haben wir eigentlich für eine Verteidigung, die nicht mal sowas kann. Es ist einfach eine große Nervosität, gerade auch in Finnland natürlich, die allerdings weniger davon ausgeht, dass es konkrete Invasionspläne gibt, sondern einfach nur dieses ständige überprüft werden, dass die Moskauer Seite schon dafür sorgt, dass dieser Teil der Welt, der eigentlich ein ganz friedlicher ist, eben nicht ganz friedlich bleiben kann, sondern immer auch in Unruhe gehalten wird.
Wie passt denn dazu, dass laut der jüngsten Studie des Stockholmer Friedensforschungsinstitutes SIPRI die Militärausgaben zwar insgesamt gestiegen sind, aber die in Russland gesunken? Also konkret, Putin droht mit einem neuen System, wir haben es gehört im Beitrag, hat aber weniger Geld ausgegeben, leere Drohungen?
Nee, man muss den Bericht ein bisschen weiterlesen, dann erklärt sich das ganz gut. Es gab tatsächlich einen Rückgang der Militärausgaben innerhalb eines Jahres um 20% in Russland. Das hat SIPRI auch gewundert, dann haben die nachgeguckt, woran liegt es denn? Zwei Antworten. Zum einen waren sehr, sehr hohe Militärausgaben in den Jahren zuvor getätigt worden, um die russische Armee, um die Marine, um die Luftwaffe zu modernisieren. Dieses Programm ist in Teilen abgeschlossen und das zweite ist ein ganz handfester Grund. Die Sanktionen haben bewirkt und auch der Verfall der Ölpreise zum Beispiel, dass Russland einfach nicht mehr so viel Geld hat. Am Ziel, die eigenen Waffensysteme vor allen Dingen zu modernisieren, hält Moskau fest, laut SIPRI, hat aber im Moment hauptsächlich einfach nicht die Mittel, das zu tun. Das ist keine Entwarnung, sondern nur ein zwischenzeitlicher Rückgang, so interpretieren die Stockholmer Friedensforscher das.
Herr Schmiester, wagen Sie doch eine Prognose für die nahe Zukunft. Worst case, best case.
Ich glaube, es gibt keinen Worst Case. Ich war selber vor allem in Estland und habe dort mit einem hohen Offizier gesprochen, Brigadekommandeur, der ganz klar gesagt hat, wir sind vorbereitet, wir zeigen, dass wir vorbereitet sind, wir sind nicht alleine, wir haben multinationale NATO-Verbände hier und damit ist Moskau vollkommen klar, ein Angriff auf eine der kleinen baltischen Republiken ist immer auch eben ein Angriff auf die gesamte NATO, nicht nur etwa auf Bundeswehr, die dort isoliert wäre, vielleicht in Litauen, sondern auf ganz viele verschiedene Länder. Es ist einfach ein Spiel mit einem Feuer, das zu groß ist, selbst für Moskau. Das heißt, das Worst-Case-Szenario wäre vielleicht, wenn man wirklich mal verrückt denkt, ein großes Manöver, das die Russen an den Grenzen machen. Sowas kommt immer mal wieder vor. Letztes Jahr angeblich mit bis zu 100.000 Soldaten und irgendeiner macht irgendetwas falsch, das von der Gegenseite falsch interpretiert wird. Das ist ja die eigentliche Gefahr im Moment, was Militär angeht, dass ein kleiner Anlass falsch interpretiert wird, als Angriff oder als Vorbereitung gesehen wird und dann eine entsprechend eskalierende Reaktionskette auslöst. Das ist das Worst-Case-Szenario, aber selbst das bliebe regional begrenzt. Best-Case-Szenario wäre natürlich, Russland würde aufhören mit den Provokationen. Davon ist nicht auszugehen. Ich rechne eigentlich eher damit, dass wir den Status quo beibehalten, dass es immer wieder gezielte Kleinnadelstiche und Provokationen gibt, um die jeweils andere Seite unsicher zu halten. Da ist die NATO aber auch kein Unschuldsknabe. Die zeigen natürlich auch Stärke und machen ihre Übungen und halten die Russen in Atem.
Wir bleiben dran. Das war Carsten Schmiester, unser Korrespondent für die baltischen Staaten Litauen, Lettland und Estland. Ich bin Margarete Wohlan. Machen Sie es gut.